Es ist gelungen. Mit Österreich und Böhmen steht ohne Krieg Großdeutschland. Es hat seinen Führer Adolf Hitler. Es hat seine wiedererstarkte Armee und die mystische Zuversicht in ihre Unschlagbarkeit. Es hat seine Prügelknaben, die Intellektuellen, die Plutokraten und den internationalen Juden. Und Hitler erliegt den Verführungen seiner Erfolge. Am 1. September 1939 gibt er den Abgeordneten des Deutschen Reichstags den Einmarsch deutscher Truppen in Polen bekannt.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind.
Und in der gleichen Rede verkündet er, der fanatischste Gegner des Bolschewismus, die Ratifikation eines Nicht-Angriffs- und Konsultativpaktes mit der Sowjetunion.
Wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Der uns in europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und der es vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßt wird. In Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren.
Zwei auf den Tod verfeindete politische Systeme schließen Freundschaft und der Kaufpreis für dieses Bündnis ist die Abgrenzung der beiderseitigen Interessenssphären in Osteuropa. Der gleiche Hitler, der sich und seine NSDAP als Bollwerk gegen den Bolschewismus in Europa ausgerufen hatte, gibt Osteuropa um eines strategischen Vorteils willen dem Bolschewismus preis. An sein Volk gewendet aber sagt er Worte, die schon erkennen lassen, welche Konsequenzen ein jeder von diesem Tage an zu ziehen hat. Der sogenannte unbekannte Gefreite des Ersten Weltkriegs lässt endgültig die Maske fallen.
Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. So wie ich selber bereit bin, jederzeit mein Leben einzusetzen. Jeder kann es mir nehmen für mein Volk und für Deutschland. So verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber glaubt, sich diesem nationalen Gebot,
alles direkt und indirekt widersetzen zu können. Der Held, Verräter haben nichts erwartet. Ich erwarte auch von der deutschen Frau, dass sie sich in eiserner Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt. Deutsche Jugend aber wird strahlende Herzen ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert. Wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auch die Not meistern. Deutschland, sieg heil!
Und 19 Tage später zieht Hitler in Danzig ein. Sein Gauleiter Forster begrüßt ihn als Befreier im Namen von 400.000.
Sie, mein Führer, haben das Unrecht von Versailles gegenüber Danzig wieder gut gemacht. Sie haben von der Danziger Bevölkerung den polnischen Druck weggenommen, der seit 20 Jahren auf ihr gelastet hat. Sie haben den Danzigern durch die Heimholung ins großdeutsche Vaterland das Leben wieder lebenswert gemacht. Die Danziger Bevölkerung, Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, danken Ihnen, mein Führer, aus übervollem Herzen für das Geschenk der Freiheit und dafür, dass Sie hierher geeilt sind, um die Heimkehr dieser deutschen Menschen ins Reich persönlich zu vollziehen.
Hitler berauscht sich an der Größe der Stunde. Er entwirft die endgültigen Grenzen, er spricht vom Los der deutschen Minderheit in Polen und er hält Gericht.
Polen war dabei niemals eine Demokratie. Eine ganz dünne, schwindsüchtige Oberklasse beherrschte hier nicht nur fremde Nationalitäten, sondern auch das sogenannte eigene Volk. Es war ein Gewaltstaat, regiert durch den Gummiknüppel, durch Polizei und letzten Endes auch durch Militär. Das Los der Deutschen in diesem Staat war entsetzlich. Es ist dabei noch ein Unterschied, ob ein Volk von einer minderen kulturellen Bedeutung das Unglück erhält, von einem kulturell Bedeutenden regiert zu werden, oder ob ein Volk von einer hohen kulturellen Bedeutung dem tragischen Schicksal unterworfen wird, von einem Minderen vergewaltigt zu werden. Denn in diesem minderen Volk werden sich dann alle Minderwertigkeitskomplexe auswirken und abreagieren gegenüber dem besseren, kulturtragenden Volk. Man wird dann grausam und barbarisch dieses Volk misshandeln. Und die Deutschen sind Zeugen dieses Schicksals seit nun bald 20 Jahren gewesen.
Solcherlei Wertung verweist auf den beginnenden Leidensweg der Polen, für die Reichsleiter Rosenberg die Untermenschenparole ausgibt. Das bedeutet Hunger und Liquidation. Innerhalb von 3 Wochen überrennen die deutschen Armeen den polnischen Staat. Die Rote Armee aber fällt schon am 17. September den noch verzweifelt kämpfenden polnischen Verbänden in den Rücken. Die 4. Teilung Polens ist vollzogen. Stalin nutzt seine Chance, gegen die baltischen Randstaaten vorzugehen. Finnland widersetzt sich dem Zugriff, schließt aber im März 1940 Frieden mit der Sowjetunion, die im August den letzten von Deutschland bestätigten Anspruch wahrnimmt, Bessarabien. Und Hitler verkündet nach dem Blitzkrieg gegen Polen vor dem Deutschen Reichstag am 6. Oktober 1939 seine weiteren Ziele.
Erstens, die Schaffung einer Reichsgrenze, die so betont der historischen, ethnografischen und wirtschaftlichen Bedingungen entspricht. Zweitens, die Ordnung des gesamten Lebensraumes nach Nationalitäten, das heißt, eine Lösung jener Minoritätenfragen, die nicht nur diesen Raum berühren, sondern die darüber hinaus fast alle südlichen und südosteuropäischen Staaten betreffen. Drittens, in diesem Zusammenhang, der Versuch einer Ordnung und Regelung des jüdischen Problems. Viertens, der Neuaufbau des Verkehrs- und Wirtschaftslebens zum Nutzen aller in diesem Raum lebenden Menschen. Fünftens, die Garantierung der Sicherheit dieses ganzen Gebiets. Und sechstens, die Herstellung eines polnischen Staates, der in seinem Aufbau und in seiner Führung eine Garantie bietet, dass weder ein neuer Brandhäckchen in das Deutsche Reich entsteht, noch eine Intrigenzentrale gegen Deutschland und Russland gebildet wird. Darüber hinaus muss sofort versucht werden, die Wirkungen des Krieges zu beseitigen oder wenigstens zu mildern. Das heißt, durch eine praktische Hilfstätigkeit das vorhandene übergroße Leid zu lindern. Diese Aufgaben können, wie schon betont, wohl an einem Konferenztisch besprochen, aber niemals gelöst werden.
Im gleichen Atemzug versucht Hitler, die Lage durch raschen Friedensschluss zu stabilisieren. Darum richtet er einen Appell an die Westmächte, indem er zugleich unannehmbare Bedingungen stellt.
Wenn Europa überhaupt an der Ruhe und am Frieden gelegen ist, dann müssten die europäischen Staaten dafür dankbar sein, dass Russland und Deutschland bereit sind, aus diesem Unruheherd nunmehr eine Zone friedlicher Entwicklung zu machen. Dass die beiden Länder dafür die Verantwortung übernehmen und damit auch die Opfer bringen. Für das Deutsche Reich bedeutet diese Aufgabe, dass sie nicht imperialistisch aufgefasst werden kann, eine Beschäftigung auf 50 oder 100 Jahre. Die Rechtfertigung dieser deutschen Arbeit liegt in der politischen Ordnung dieses Gebietes, sowohl als in der wirtschaftlichen Erschließung. Letzten Endes kommt aber beides ganz Europa zugute. Die zweite, in meinen Augen weitaus wichtigste Aufgabe, ist aber die Herstellung nicht nur der Überzeugung, sondern auch des Gefühls einer europäischen Sicherheit. Dazu ist es notwendig, dass erstens eine unbedingte Klarheit über die Ziele der Außenpolitik der europäischen Staaten eintritt. Insoweit es sich um Deutschland handelt, ist die Reichsregierung bereit, eine restlose Polyklarheit über ihre außenpolitische Absicht zu geben. Sie stellt dabei an die Spitze dieser Erklärung die Feststellung, dass der Versailler Vertrag für sie als nicht mehr bestehend angesehen wird, beziehungsweise dass die deutsche Reichsregierung mit ihr das ganze deutsche Volk keine Ursache und keinen Anlass für irgendeine weitere Revision erblicken. Außer der Forderung nach einem dem Reich gebührenden und entsprechenden kolonialen Besitz. In erster Linie also. Auf Rückgabe der deutschen Kolonie.
Wie üblich beendet Göring die Reichstagssitzung.
Diese Stellungnahme zeigt die ganze Großzügigkeit des Staatsmannes. Ebenso wie die Handlungen der letzten glorreichen Wochen. Die ganze Kraft und den hohen Mut des überragenden Soldaten gezeigt haben. Heute, mein Führer, steht das Volk einiger denn je um sie geschart. Was sie immer von diesem Volke fordern werden, es wird freudig alles im blinden Vertrauen geben. Es wird im blinden Vertrauen dem Führer folgen. Wie ein stählerner Block. Geblutet im Feuer gewaltiger Ereignisse ist heute die Einheit Deutschlands. Das Volk geht dorthin, mein Führer, und wird dorthin marschieren, wohin Sie die Richtung geben. Sei es zum erwünschten Frieden, sei es aber auch zum entschlossensten Widerstand. Aber haben wir, das deutsche Volk, freudiger und überzeugter und entschlossener den Willen bekundet. Führer befiehlt, wir folgen.
Hitlers Versuch, England und Frankreich zu einer Anerkennung der deutschen Ostpolitik zu bewegen, scheitert. Am Vorabend des 9. November wendet er sich an seine alten Mitkämpfer. Er erklärt England zum notorischen Feind Großdeutschlands. Er redet ebenso zynisch wie zuversichtlich.
Wir haben durch unsere Planungen vorgesorgt, dass nicht im ersten Kriegsjahr verwüstet oder gewüstet wird und kostbares Gut verwirtschaftet wird, sondern dass am Tage der Kriegserklärung sofort jene Rationierung eintritt, die zum Durchhalten auf längste Zeit sogar die Voraussetzung bietet. Wir haben aber auch auf allen anderen Gebieten unsere deutschen Möglichkeiten auf das Äußerste entwickelt, sodass ich Ihnen heute nur die eine Versicherung geben kann. Sie werden uns weder militärisch noch wirtschaftlich auch nur im geringsten niederzwingen können. Es kann hier überhaupt nur einer siegen und das sind wir. Dass Herr Churchill nicht glaubt, das rechne ich seinem hohen Alter zugute.
Hitler verlässt programmwidrig 20 Minuten früher den Bürgerbräukeller, Dann erfolgt eine Explosion, die 9 Todesopfer und 60 Verletzte fordert. Die Untersuchung ergibt, dass in einem Pfeiler hinter Hitlers Platz eine Zeitbombe eingebaut war. Das Jahr 1939 geht verhältnismäßig ruhig zu Ende. Die Siegesmeldungen kommen von der See. Die Westmächte, die Deutschland am 3. September den Krieg erklärt hatten, bleiben passiv. Am 14. Oktober schlüpft Kapitänleutnant Günther Prien mit U-47 durch die Einfahrtssperre von Scapa Flow. Er vernichtet das 29.000 Tonnen Schlachtschiff Royal Oak. In einem Rundfunkinterview sagt er:
Als ich durch die Sperre durchfahre von meiner Besatzung, dachte, ein Schlachtschiff versinkt, ein Schlachtschiff beschädigt und wir sind durch. Da ist ein Hurra durch das Boot gegangen. Sie machen sich keinen Begriff davon. Die Besatzung, die von mir, bevor ich reinging in den Hafen, die genaue Klarheit gesagt bekommen hatte, was ich beabsichtigte und wie ich mein Unternehmen durchführen wollte und da schon mit leuchtenden Augen rangegangen ist, die ist mit einer solchen Begeisterung und Freude wieder rausgegangen, weil sie wusste, wir haben jetzt dem Deutschen Reich und der deutschen Kriegsmarine einen solchen Erfolg gebracht, wie er schöner für ein kleines U-Boot gegenüber solchen großen Schlachtschiffen gar nicht denkbar ist.
Die französischen Armeen stehen defensiv in ihrer Maginot-Linie dem deutschen Westwall gegenüber. Hitler wäre am liebsten noch im Herbst gegen Frankreich angetreten. Er muss jedoch wegen schlechter Wetterlage den Angriff im Westen verschieben. Am 19. Januar 1940 besucht Reichspropagandaminister Dr. Goebbels Posen. Auf einer Großkundgebung spricht er von einer Wandlung des deutschen Volkes.
Denn das deutsche Volk ist heute ein anderes Volk als ehedem. Wir sind ein erwartes und ein politisches Volk. Nicht mehr ein Volk von Dichtern und Träumern und Romantikern, sondern ein Volk, das ganz genau weiß, was es will. Ein Volk, das in seiner Gesamtheit rund 100 Millionen Menschen umfasst. Und diese 100 Millionen, die haben nun vor der Welt ihre Lebensrechte angemeldet.
Und das sind die Tatsachen, mit denen er glaubt, seine These vom Endsieg erhärten zu können.
Das deutsche Volk hat im vergangenen Jahr 300.000 Kinder mehr zur Welt gebracht als das englische und das französische Volk zusammen. Dabei stehen wir erst am Anfang unseres Aufstiegs und haben den Eindruck, dass die Plutokratie an ihrem Ende steht. Sie beschimpft uns, weil sie uns hasst. Und sie hasst uns, weil sie uns fürchtet. Und sie fürchtet uns, weil sie uns kennt. Dieser Volkskrieg muss durchgesetzt werden. Denn wenn wir in diesem Volkskrieg nicht beständen, dann allerdings hätten wir unsere völkische Existenzberechtigung verloren. Das deutsche Potenzial auf allen Gebieten ist mit dem von 1914 überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Unsere militärische Vorbereitung ist eine klassische. Sie kann überhaupt nicht mehr überboten werden. Unsere wirtschaftliche und ernährungspolitische Vorbereitung stellt sich würdig an ihre Seite. Der Krieg ist bei uns bis in die letzte Pore vorbereitet und durchorganisiert.
Hat die Welt bisher nur gehört?
Meine Absicht war es nicht, Kriege zu führen.
So erfährt sie jetzt.
Der Krieg ist bei uns bis in die letzte Pore vorbereitet und durchorganisiert.
Überraschend folgt im Frühjahr 1940 kein Angriff auf Frankreich, sondern ein Vorstoß gegen das neutrale Dänemark und Norwegen. Damit ist die Zufuhr schwedischer Erze gesichert, aber auch der Ausgang aus dem sogenannten nassen Loch der Nordsee in den Ozean hinein für U-Boote und Hochseeschiffe gewonnen. Die englische Flotte aber verliert an Prestige, weil sie die schwächere deutsche Flotte am Vorstoß nach Norwegen nicht hat hindern können. Einen Monat nach der Okkupation der nordischen Staaten bricht Hitler die Neutralität Hollands, Belgiens und Luxemburgs. In einer weit nach Norden ausgreifenden Zangenbewegung stoßen deutsche Panzerarmeen nach Frankreich durch. Am 15. Mai kapituliert, kaum eingesetzt, die holländische Armee. Am 28. Mai die belgische. Anfang Juni ist Frankreich geschlagen und erst angesichts des französischen Zusammenbruchs erklärt Mussolini am 10. Juni den Krieg an Großbritannien und Frankreich. Von dem kleinen Balkon des Palazzo Venezia in Rom gibt er seinen Entschluss dem italienischen Volk bekannt.
Contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. In ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano.
Vier Tage später verkündet der Großdeutsche Rundfunk:
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Ein von Marschall Pétain neu gebildetes und autoritäres Regime entzieht sich dem britischen Drängen, den Kampf fortzusetzen. Pétain bittet um Waffenstillstand. Er wird am 22. Juni im historischen Salonwagen in Compiègne, dem Ort der Waffenstillstandsverhandlungen von 1918, unterzeichnet. Aus Generaloberst Keitels Antwort auf die Bitte des französischen Delegationsführers, wichtige, den Waffenstillstand betreffende Fragen noch mit seiner Regierung erörtern zu dürfen, spricht Genugtuung.
Sans en référer au gouvernement. Je demande par conséquent s'il me sera possible d'en référer au gouvernement français.
Sie würden verstehen, Herr Generaloberst, dass der Vorsitzende der französischen Delegation, dass in einer derartig ernsten Frage, die das Schicksal ganz Frankreichs bedingt, er nicht wesentliche Dinge unterschreiben kann, ohne nochmal mit seiner Regierung in Fühlung zu treten. Und er stellt deshalb die Frage, ob die Möglichkeit einer solchen Fühlungnahme mit seiner Regierung für ihn besteht.
Die Möglichkeit kann vielleicht herbeigeführt werden, aber Erörterungen über den Inhalt einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen können wir nicht zulassen und berufen uns in dieser Hinsicht durchaus auf die hier erörterten Bedingungen, die der deutschen Wehrmacht im Jahre 1918 auferlegt worden sind.
Und so kommentiert der Sprecher des Großdeutschen Rundfunks, Hans Fritzsche, das Ereignis des Waffenstillstands.
Das Trompetensignal, das uns den Sieg verkündete, muss den Leuten, die diesen Krieg vom Zaune brachen, die ihn in überheblichen Redensarten begleiteten, ohne selbst zu kämpfen, und die stattdessen sehr freizügig mit dem Blutopfer ihrer Verbündeten umgingen, wie die Posaune des jüngsten Gerichtes erklungen sein. Das Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall, hat sich an ihnen so bewahrheitet, wie es wohl selten offenbar geworden ist. Denn mit welch borniertem Hochmut haben diese Leute sich selbst in den Glauben an einen sicheren Sieg über Deutschland hineingeredet. Taten sie doch zunächst so, als ob es nur eines wirklich beherzten polnischen Widerstandes bedurft hätte, um uns aus dem Anzug zu stoßen, verzeihen Sie dieses Wort, aber es gibt kein besseres, um die frivole Leichtfertigkeit dieser Kriegsrechnung unserer Gegner zu brandmarken.